Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 269. Eine ganz besondere Folge, denn wir machen heute ein Buch zu. Ja. Ein Buch, welches wir am Anfang des Jahres geöffnet haben mit unseren 10 Top-Picks für das Jahr 2024. Und da werden wir, lieber Philipp, mal schauen, wie sich so unsere Wahrsagerqualitäten gemacht haben. Ja, ich bin super gespannt auf diesen Rückblick, muss man ja fast schon sagen. Und wir schauen natürlich auch nochmal, wie sich unsere Depots so entwickelt haben. Nicht in dem Monat Dezember so generell, sondern bis eigentlich zu dem Tag heute, wo wir aufnehmen, zum 17. Dezember, sprich das ganze Jahr mal rückblickend und da einfach ein paar kleine Highlights, um da einfach mal ein Feedback zu geben. Philipp, ja, die letzte Folge war noch gar nicht so lange her, als wir die aufgenommen haben. Wie gesagt, heute ist Dienstag, der 17. Dezember, um da zumindest den News-Abgleich zu haben. Also ist noch nicht viel passiert diese Woche und trotzdem habe ich ein paar kleine News mitgebracht.
Dann schieß mal los, bitte.
Und zwar, weil es viele interessiert, weil es, ich sag mal, auch sehr viele in unserer Community betrifft, habe ich mitgebracht, die Palantir-Aktie kommt jetzt in den Nasdaq 100, wird dort aufgenommen, was natürlich immer ein Kurstreiber ist, also zumindest langfristig, weil die ganzen ETF-Anleger und die ETFs dort quasi sich replizieren. Dazu auch MicroStrategy, die ebenfalls den Weg in den Nasdaq 100 gefunden haben und, Überraschung, Supermicrocomputer ist wieder rausgeflogen. Die suchen ja jetzt Geld, sind also wieder ziemlich unter Druck, weil sie eben Wandelanleihe und Co. Auch Aktienausgaben tätigen müssen auf schlechten Niveaus, was natürlich nicht gerade von der Stärke spricht. Weitere News, die sehr spannend wird oder ist, für nicht nur für uns, weil wir investiert sind, sondern für auch für sehr viele hier bei uns in der Community. Novo Nordisk darf Catalent übernehmen.
Sehr gut.
Diese Übernahme wurde Anfang des Jahres ja bekannt gegeben und die EU-Behörden haben endlich grünes Licht gegeben. Wichtig hier, Catalent ist da relativ breit auch gefächert mit neuen Medikamenten, aber auch, ich sag mal, in der ganzen Erweiterung von Novo Nordisk kann das hier eine große Rolle spielen. Und ich glaube, so nach und nach werden wir pro Quartal sehen, dass auch das eine Rolle im Ergebnis spielt. Und zu guter Letzt, wir reden ja immer mal von dem Hedgefonds Elliott, der ja auch umtriebig ist, sobald er irgendwo investiert ist, gibt es immer kleine, naja, ich sag mal Forderungen,
Reibereien
mit dem Management, ich will dies, ich will das, sagen dann eben hier die Investoren und das Management muss sich dann ja entweder beugen oder sagen, ja, geht gar nicht. Und Honeywell ist so ein Fall und sie möchten jetzt Luft und das, also das Luft-, Raumfahrt- und Automatisierungsgeschäft abspalten. Das wird von der Börse gefeiert. Elliott hätte damit wieder mal ein erfolgreiches Invest getätigt, muss man ja sagen. Und so wird Honeywell wieder Werte heben können. Und das ist natürlich auch wieder für die Anleger sehr gut und wahrscheinlich auch für das Unternehmen, um einfach sportlicher zu agieren.
Erinnere mich so ein bisschen auch an Siemens. Ja, ja. Also ein bisschen was ausgliedern, eine Holding draufsetzen und in Summe sind sozusagen die einzelnen Teile mehr wert als sonst. Marcel, wer heute diesen Podcast hört, schon am Freitag, heute Abend, 20 Uhr, wenn ihr nichts Besseres vorhabt, findet ihr den Link zu unserer Zoom-Weihnachtsfeier in den Shownotes. Das wird nicht live irgendwo gestreamt, also ihr könnt gerne nur zuhören, aber natürlich auch gerne mit uns eine Investmentidee für 2025 besprechen. Es ist Dienstag, wollen wir heute aufnehmen. Ich muss mir noch eine überlegen,
ja.
Aber ich habe, glaube ich, meine Sparplanaktie. Die werde ich mitbringen und die wird, ich glaube, heute auslösen, meinen Dividendensparplan. Ja. Also ich bin total aufgeregt. The future starts now. Was ist die Idee hinter diesem Fonds, Marcel?
Genau, also jedes Jahr, immer am Anfang des Jahres, geben wir jeweils 5 Aktien aus, wo wir sagen, die werden dieses Jahr einfach eine gewisse Rolle spielen. Ich glaube, wir glauben, dass sie gut performen werden und das werden wir natürlich auch tracken oder haben wir getrackt in unserem Wikifolio, wo das Ganze ein Jahr lang repliziert wird und auch abgebildet. Und demzufolge ziehen wir jetzt Fazit, die 10 von diesem Jahr. Letztes Jahr, wir erinnern uns, haben wir geschlossen zu dem Zeitpunkt.
Über 100%.
Und hatten über 100% Fonds in einem Jahr Fondsgewinn gehabt, was natürlich cool war, aber auch natürlich sehr viel Glück war, dass wir die richtigen gepickt haben. Ne? Und jetzt dieses Jahr, ja, das Ergebnis, werden wir gleich drauf kommen. Nicht ganz so stark, ganz klar. Nochmal die 100% zu schaffen, war, glaube ich, utopisch. Aber tatsächlich,
soll ich dir sagen, wie viel wir geschafft haben?
Wie viel haben wir geschafft?
10,82%, was ich zur Mitte des Jahres gar nicht mehr gedacht hätte. Ich dachte, wir werden völlig unter Wasser sein. Das Ziel, den MSCI World outzuperformen, haben wir nicht geschafft. Dafür haben wir aber die Inflation geschlagen.
Na, immerhin. Und das, obwohl wir nur einmal die Chance haben für die
ganz
paar Monate.
Ganz wichtig ist, beachtet bitte unseren Disclaimer. Ja, alles, was wir hier sagen, ist meistens oder ist grundsätzlich falsch und ihr solltet euch immer eure eigene Meinung bilden und wir können unmöglich dafür haftbar gemacht werden. Wir haben diesen Fonds nur aufgelegt oder dieses Wikifolio, weil wir das selber tracken wollen und wir wollen euch natürlich auch zeigen, was waren die Ideen. Du hast gestern Abend nochmal reingehört, du kannst es nochmal ein bisschen besser auch darlegen, wieso, weshalb und warum wir investiert haben.
Wer da nochmal reinhören möchte, Folge 222 ist leicht zu merken. Ja, genau, und da an dem Tag zu sagen, okay, wir glauben, dass die folgenden Unternehmen, warum auch immer, und da auch die Vorgehensweise, wie wir eben vorgehen, wenn wir sagen, es geht um gewisse Ideen, Investmentthesen, bevor man investiert. Und das wollten wir ja damit eigentlich auch mit dem Format, das werden wir auch nächstes Jahr wieder machen, mit jeweils 5 Unternehmen, die wir mitbringen, für das Jahr 2025. Das kommt dann am 10. bzw. am 11.01. Da also schon mal der kleine Ausblick. Und
da hoffe ich ja auf unsere Weihnachtsfeier heute Abend, dass ich da ein paar einfach mir, weil einfach ist.
Ja? Einfach mal so weg, zack,
weg einfach, hier. Zack, weg.
Der Herr X, der hat es hier richtig gut gemacht. Das war ein guter Tipp.
Genau.
Den nehme ich gleich mit rein. Aber weh, du nimmst mal einen weg, wie letztes Jahr.
Oha. Springen wir in unsere Präsentation rein. Danke an alle, die letzte Woche den Podcast geliked, kommentiert und abonniert haben und uns auch Likes und 5 Sterne überall gegeben haben auf sämtlichen Podcast-Plattformen, weil es hat wirklich was gebracht. Wir begrüßen alle neuen Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Marcel, du bist hier der Chart-Analyst von uns beiden. Erzähl uns doch mal, was ist denn das hier für ein Big Picture? Ich sehe hier eine Tasse mit einem abgebrochenen Henkel, der spitz nach oben abgebrochen ist.
Ach so, ja, das ist manchmal auch positiv, wenn es eine neue Hochs gibt. Also gerade am Ende des Jahres hat ja hier unser Fonds dann doch ganz schön zugelegt. Und wie du schon sagst, Mitte des Jahres war es ein bisschen schwierig. Das sehen wir aber gleich nochmal in der nächsten Folie noch besser. Denn hier haben wir ja erstmal, seitdem diesen Fonds gibt, seitdem wir das so machen, haben wir zumindest einen Aufwärtstrend, Philipp. Auch wenn es immer mal Rücksetzer gibt, die durchaus empfindlich sein könnten. Aber der insgesamte Tenor, muss man sagen, haben wir doch schon ganz gut performt über die 5-6 Jahre. Macht aber theoretisch Spaß. Schauen wir mal auf die nächste Folie und die zeigt uns ganz nur das Jahr. Und da ging es durchwachsen eigentlich bis in den Herbst hinein. Und da konnte man schon sagen, wir hätten fast ein neues Jahrestief erreicht. Und von dort an ging es dann aber steil nach oben, weil sich einige Aktien in unserem The Future Starts Now Depot gut entwickelt haben.
Also ich denke, wir können auch hier zufrieden sein. Das sind auch, wo wir hier investieren, das hat ja fundamental gar nichts damit zu tun. Das ist ja wirklich, wir sehen eine Fantasie. Das heißt, wir sehen eine klassische Unterbewertung irgendwo und gehen davon aus, dass die in den nächsten 12 Monaten aufgeholt wird. Also es ist ein bisschen Jux und Dollerei.
Genau.
Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir arbeiten uns von unten nach oben durch und wir starten mit dem ersten Unternehmen, welches ich ausgesucht habe. Und das ist nämlich die Aktie von Kering. Am Ende gibt es nochmal eine gesamte Übersicht, wie alles aussieht. Also Kering, was ist es? Gucci, ist so die bekannteste Marke und sie waren natürlich vor einem Jahr auch schon an dem Punkt angekommen, wo man gesagt hat, oh Gott, das kann hier eigentlich gar nicht weiter runtergehen, das war so mein Zitat O-Ton aus der Folge und ich muss dir immer noch sagen, fundamental oder auch nach den Kriterien unserer Watchlist, so wie ihr jetzt auf YouTube seht, 76% Bruttomarge konvertiert in 25% Nettomarge. Die Kapitalrendite ist mit 12,45% auch gut. Die Verschuldung ist mit einer Interest Coverage von 13 auch stark. Die Cash Conversion könnte ein bisschen besser sein, aber auch die Earnings Yield auf diesem Niveau ist sogar bei 10%. Ja, das ist brutal gut. Wie siehst du es denn?
Ja, genau. Also das muss man schon sagen, rein fundamental war es aber auch schon Anfang des Jahres tatsächlich nicht schlecht. Aber dann kam halt dann auch wieder, ich sag mal, schlechtere Nachrichten dazu. Die Branche wurde mehr und mehr getroffen und Kering hat dann am Ende doch weiter underperformed, muss man sagen, auch sehr, sehr schlecht entwickelt und gegebenenfalls stehen wir jetzt schon wieder auf einem ganz anderen Punkt. Das kann auch sein, dass es langsam dreht. Jetzt sind sie wieder runtergekommen, vielleicht ist wieder ein bisschen mehr Luxus möglich und
Und ich sehe, ich habe meine Gedanken zu Luxus nochmal komplett neu sortiert, Marcel, und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde heutzutage, und deswegen ist das hier auch meine Meinung, kein Kauf. Und ich würde tatsächlich auch nicht mehr, ich bin bei LVMH investiert, ich bleibe dabei mit einer kleinen Position, aber ich würde heutzutage nicht mehr neu einsteigen. Und weißt du, warum ich das glaube? Weil es gibt ja Luxus und Luxus-Luxus. Und für mich ist Luxus-Luxus Ferrari, eine Hermes. Also das etwas, wo selbst die Leute, die sich da sowas leisten könnten, schon schlucken. Ich glaube, das ist dann so dieses Luxus-Luxus-Segment, was ich lieber abdecken wollen würde. Eine Kering. oder auch eine LVMH. Das sind immer noch so Marken, wenn ich wollen würde, würde ich das hinkriegen. Und das ist so etwas, das, dann ist das eigentlich kein Luxus. Wenn ich mir das leisten kann, dann ist das immer noch gesunde Mittelschicht. Ja. Und deswegen bin ich jetzt zu der Meinung gekommen, auch durch diese Reflexion, es ist für mich kein Kauf. Und ich möchte jedem, auch hier, wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, von Peter Lynch gibt es ein wunderbares Buch, Der Börse einen Schritt voraus, weil ihr seht hier immer diese Einteilung nach Lynch. Und das war das Große, was mich jetzt reflektiert, hier auch tatsächlich mir das Genick gebrochen hat bei dieser Position ist, er teilt ja ein nach Slow, Average, Fast Growern, Zykliker, Asset Plays. Und ich bin ja davon ausgegangen, wir haben ja ein Unternehmen, das weiterhin zwischen 4% und 10% wächst. Und dann haben wir einen sogenannten Average Grower und das bedeutet, wir können die Aktie nach dem KGV bewerten. Also ist es eigentlich ziemlich easy, wenn das so aufgeht, dass man das historische KGV nimmt, 25,3, und setzt es einfach ins Verhältnis über einen Dreisatz zu dem KGV für nächstes Jahr, 18,2. Gibt eine Unterbewertung von 72%. Also das heißt, wir haben hier wirklich einen Margin of Safety und eine Upgap.
Kurz noch zur Definition und zur Einordnung, wenn du 72% sagst, heißt 100 ist fair bewertet, sind also hier jetzt ein paar Prozent nach oben schon noch Luft.
Genau, also 28% eine Unterbewertung und da hat man eigentlich so ein Burg, oder nicht ein Burggramm, aber eine Sicherheitsmarge einfach drin. Jetzt ist aber das Problem, dass Kering es gar nicht schafft, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten und Analysten gehen davon aus, dass sie nächstes Jahr, und wir wissen ja, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, gerade mal um 2,1% wachsen. Und das heißt, auch nach Peter Lynch haben wir jetzt keinen Average Grower mehr, sondern wir sind jetzt ein Slow Grower. Und das heißt, wir müssen uns die Dividendenrendite anschauen. Und jetzt sehe ich hier die ganze Krux wieder. Weil die Dividende, haben sie angekündigt, die ist immer die Hälfte ungefähr vom operativen Ergebnis. Sie gehen selber davon aus, es wird um die Hälfte fallen dieses Jahr. Das heißt, die Dividende, die aktuell, du hast es gerade gesagt, boah, 6%, Wahnsinn.
Völlig übertrieben, ja.
Die wird wahrscheinlich gekürzt. Und wenn wir dann auf einem Niveau wieder sind von 2-3%, ist das ja auch kein wirklicher High-Yielder-Dividendenwert, wo man sagt, da haben wir später auch noch einen, wo man einfach sagen kann, das lohnt sich. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, weil für 2026 sehen die Analysten schon wieder 6,42%, also dieser Sprung. Es könnte sich auch hier jetzt darum handeln, dass wir gar nicht mal einen Slow-Grower haben, sondern vielleicht auch einen Turnaround, den man hier spielen kann. Aber dazu braucht man auch Zeit, auch dazu später nochmal mehr, wenn wir die Resümees auch ziehen zu unseren Depots, weil ihr werdet heute hier natürlich auch erfahren, wie unsere Depots performt haben. Und ja, wie siehst du die Aktie von Kering? Pflichtest du mir bei? Siehst du das ein bisschen anders?
Nee, ich sehe das genauso. Und bei LVMH kann man zumindest noch sagen, dass sie auf breiteren Füßen stehen. Ja? Sie haben wenigstens sehr viel mehr Produkte, die das durchaus ausgleichen können, sind diversifiziert. Aber Kering ist halt tatsächlich ein ziemlicher Fokus bei bestimmten Produkten. Heißt jetzt nicht, dass man Luxus meiden sollte. Also jeder, der sagt, ihr seid doch jetzt, das ist doch Quatsch, was er erzählt, weil langfristig Luxus läuft das. Und ja, das wird auch wieder, wenn die Zinsen jetzt gedreht sind und nach wieder Normalität und auch Wachstum in die Wirtschaft, in die Weltwirtschaft reinkommt, wird es wieder mehr Menschen geben, die eine LVMH-Tasche oder also Louis Vuitton-Tasche oder die ganzen Produkte von den Luxusmarken natürlich wieder kaufen. Die Frage stellt sich nicht, das ist klar, aber man hat eine gewisse Zyklik, die man bei Ferrari zum Beispiel nicht hat.
Ja, oder bei Hermes.
Oder bei Hermes, genau. Und das ist schon etwas, was man vielleicht beachten sollte. Das heißt, man hat schon, ich sag mal, immer noch die Schwächephase, der es geht der Wirtschaft und den Leuten dann im Prinzip nicht mehr so gut, dass sie sich jetzt ausufernd irgendwelche Luxusartikel leisten, die am Ende jetzt mal trotzdem auch für eine gehobene Mittelschicht schon möglich ist. Ne? Deswegen, das muss man zumindest auf dem Schirm haben oder zumindest wissen, wenn man da einsteigt, dass das durchaus eine Rolle spielt und dass es jetzt auch länger dauern kann, bis das dreht. Und da bin ich ganz bei dir, würdet ihr auch das einmal zu 100% unterschreiben. Charttechnisch zumindest versucht, die Aktie mittlerweile im Boden zu bilden, aber das kann natürlich sich auch schnell weiter ändern, wenn das Wachstum noch weiter nachlassen sollte. Wenn nicht, ist natürlich der Turnaround möglich und dann hat man natürlich auch eine gewisse Chance. Wer überzeugt ist, ich selber bin auch für keinen Kauf. Ich struggle auch mit LVMH, um ehrlich zu sein, aber da habe ich eh erstmal ganz tief jetzt, ich bin ganz knapp im Plus, weil ich sehr tief eingestiegen bin. Okay, ne, möchte da den Hebel gern mitnehmen. Würde, wenn hier jemand investieren möchte, weil auf langfristiger Sicht ist es sicherlich trotzdem eine gute Chance. Dann den Sparplan, weil dann nimmt man im Prinzip nochmal die Chance, dass es, wenn es tiefer gehen sollte, auch dahingehend die Position zu vergrößern. Für dieses Jahr war es nicht so gut, 38% Minus. Unsere rote Laterne im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind privat nicht investiert, beide nicht, und würden es auch für unseren anderen Fonds, unseren, ja, mit dem wir eben wirklich die Qualitätswerte auf eine längere Frist, also nicht nur ein Jahr halten, auch da aktuell nicht mit in Betracht ziehen.
Kommen wir zu einem weiteren Unternehmen, das ich auch wieder gepickt habe. Siehst du, also bei mir geht es schon, ich bin schon wieder hier im Hinterrücken.
Die zwei roten Laternen.
Genau, die zwei roten Laternen. Royalty Pharma. Royalty Pharma, was machen Sie erstmal vom Geschäftsmodell? Sie kaufen sich Anteile an Medikamenten, die in der Phase 2 respektive eher in der 3 sind, also die kurz vor der Zulassung stehen, und das machen sie sehr erfolgreich. Also ich kann es immer nur wieder sagen, schaut mal auf die Webseite, da sind so viele Kooperationen mit Johnson & Johnson, na, Xarelto von Bayer ist mit dabei, also richtige High-Performer, Lilly ist mit dabei, und sie kriegen dann, weil ja die Entwicklung von Medikamenten sehr kostenintensiv ist, und dann sagen sie zum Beispiel, man sagt ja, ein Medikament kostet ungefähr 1 Milliarde in der Produktion, und sie sagen, ich gebe dir zum Beispiel 200 Millionen, dafür kriege ich aber 25-30% vom Umsatz. Und das ist natürlich ein geiles Modell. Ja, also wenn so ein Medikament zugelassen wird, das ist ein Wachstumsmarkt, dann ist das eine Gelddruckmaschine. Und sie kriegen das meines Erachtens nach einfach nicht wirklich auf die Straße oder auch nicht am Kapitalmarkt kommuniziert. Also ich bin so überzeugt von dieser Aktie, bin aber auch ehrlich froh, ich bin investiert, dass ich bis jetzt nur eine halbe Position habe. Also ich werde hier irgendwann jetzt auch endlich mal zugreifen, nochmal eine halbe Tranche einlegen. Und also ich bin investiert. Ich glaube auch, dass man Buy and Hold betreiben kann, weil wir hier eine ganz andere Situation haben als zum Beispiel gerade bei Kering. Wir haben hier einen Average Grower, der weiterhin zwischen 7-8% die nächsten 2 Jahre wachsen soll. Und wir haben gerade mal einen KGV von 12,39, ja. Also überleg mal, mehr Umsatzwachstum als eine Kering, trotzdem noch deutlich günstiger bewertet, und für nächstes Jahr sind wir sogar bei 11,1. Das heißt, wir haben hier im Verhältnis einfach auch eine kleine Margin of Safety, aber ich kann mir vorstellen, hier muss ja irgendwann mal der Boden erreicht sein. Die Dividende ist über 3%, also sie steigt auch, ja, das darf man auch nicht vergessen. Sie erhöhen die Dividende, sie haben starke Cashflows, sie wachsen, und ich bin ein bisschen verwundert, Marcel, warum der Kapitalmarkt das nicht sieht, was ich hier sehe, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin euphorischer denn je, zumal Warren Buffett ja auch schon mal investiert.
Ja, also ich bin bei dir generell. Die Story gefällt mir auf langfristige Sicht. Ne? Also alles würde ich so dir beipflichten in dem Falle. Bei Royalty Pharma ist aber ein wichtiges Problem, und zwar sind sie charttechnisch super unattraktiv, weil sie in einer sehr langen Seitwärtsphase sind. Das heißt, dieses ganze Jahr haben sie jetzt nicht nur minus 10% gemacht, wie man hier sieht, sondern tatsächlich auch, man hat ja die Opportunitätskosten oder die Opportunitätsrendite, die man hier verloren hat, muss man ja ein bisschen mit einkalkulieren. Und ich sehe es genauso, die Unterwertung in meinen Augen auch erkennbar. Jetzt kam noch hinzu, dass natürlich politisch die Pharmabranche nochmal unter Druck geraten ist aufgrund des wahrscheinlich neuen Gesundheitsministers in den USA. Wie dem auch sei, auch das kann eine Übertreibung sein, was es vielleicht zu einer größeren Chance wiederum macht für die nächsten Jahre, wenn man die langfristigere Brille aufsetzt. Deswegen würde ich hier ganz klar sagen, entweder bei einem Ausbruch oder zumindest jetzt könnte man auch sagen, bei Rücklauf in diese Seitwärtsphase im unteren Bereich, also so um die 26 Dollar, wäre es schon durchaus denkbar. Ich bin nicht investiert, muss ich dazu sagen, würde es für den Fonds auch aktuell nicht machen, weil jetzt, wenn das so weitergeht, ist der Abwärtstrend weiter intakt oder ist ja wieder neu aufgenommen worden. Deswegen aufpassen, dass man jetzt nicht blindlings einsteigt, aber tendenziell bin ich langfristig und in der Story absolut bei dir, dass das hier
auch die Gewinnrendite ist ja brutal, jetzt schon mal 13,6%, also wenn das noch weiterfällt irgendwann, oder vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine Übernahme oder irgendwas, aber diese Aktie ist billig. Billig bewertet, KBV von 1, man kauft sich hier zum Buchwert ein. Also ich sehe hier eher mehr Chancen als Risiken, und schade, dass sie nächstes Jahr nicht mehr mitbringen darf.
Genau. Ähnliches Szenario müsste man sagen, und deswegen fange ich jetzt hier gleich mal an, weil diese Aktie habe ich mitgebracht, und in einem damaligen Investment-Szenario, also sprich Anfang 2024, dass ich mir vorstellen konnte, dass Pfizer aufgrund der gefüllten Kassen, also von den ganzen Covid-Impfungen mit den BioNTech-Geschichten, hat man ja doch recht viele Umsätze gemacht, zudem natürlich auch mit Paxlovid. Jetzt immer noch ein sehr gut laufendes Medikament gegen Corona, gerade in den ersten 3 Tagen. Ne? Da wird es sehr häufig auch eingenommen, um eben da die größeren Folgen zu verhindern. Und tatsächlich hat Pfizer eigentlich zumindest fundamental relativ erfolgreiches Jahr hinter sich. Sie haben dreimal die Prognosen erhöht für Umsatz und Gewinne, was überraschend war, weil am Anfang des Jahres hatte man da noch deutlich mehr Skepsis. Die Aktie hatte damals schon eine Art Boden erreicht, die auch die 26 Dollar hier relativ oft gehalten hatte. Zwischenzeitlich war sie sogar mal im Plus, also für uns im Fonds, aber auch eben ordentlich mal angelaufen, aber es hat nicht gereicht. Dann gab es wieder irgendeine Dämpfernachricht, wie zum Beispiel jetzt zuletzt, den letzten Monat sieht man ja auch ganz stark den Abverkauf in dem Chart, dass auch hier natürlich der neue Gesundheitsminister durchaus ein Problem darstellt, der ja bekanntermaßen Impfgegner und Co. ist. Auch das in meinen Augen eine Übertreibung. Pfizer ist günstig bewertet, da wolltest du gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Ich bin selbst aber investiert, lässt sich ein bisschen besser aushalten als bei Royalty Pharma, weil einfach nochmal eine höhere Dividendenrendite, die auch durchaus haltbar ist, und halt sie auch für jeden, der langfristig eine schöne Aktie haben möchte, als eine gute Gelegenheit nach wie vor, diese auch ins Depot zu holen.
Also wir haben hier einen ganz klassischen Dividendenwert im Moment, weil wir sehen ja, die nächsten Jahre wird beim Umsatz kaum Wachstum erwartet. Also ich glaube, man muss jetzt auch mal sehen, dass die ganzen Übernahmen, die sie getätigt haben, endlich mal ins Ergebnis mit reinlegen. Und dann muss man natürlich auch sagen, Pfizer hat viel auf diese Übernahmen gesetzt, weil die Interest Coverage, die ist nicht mehr groß. Also sie lechzen auch unter einer Verschuldung. Die müssen sie jetzt anfangen abzubauen. Aber wie du schon sagst, wenn man hier Geduld hat, ich denke auf 10-Jahres-Sicht und hier auch wirklich wartet, hat man hier vielleicht eine Chance, schon eine persönliche Dividendenrendite vielleicht von 10% zu haben. Und wenn man jetzt kauft, hat man 6,64%. Und wenn man sagt, das Geld ist mir nicht wichtig, die Dividende ist relativ sicher. Also mit einer Kürzung ist aktuell noch nicht zu rechnen.
Die können sich ganz gut leisten.
Genau.
Das muss man sagen.
Das ist so der Punkt, wo ich mitgehe. Ich glaube, wenn man Bock drauf hat, Sparplan.
Ja, gerade auf dem Seitwärtsphasenniveau bin ich ganz bei dir. Ja. Sparplan oder einfach einmal Position geht natürlich auf dem Niveau auch noch. So sichert man sich natürlich ab gegen weitere sinkende Kurse. Vielleicht noch der Punkt zu Seagen, also und auch Transparenzhinweis, weil wir heute ja zum Dienstagmorgen aufnehmen, aber heute an diesem Dienstag wird Pfizer dem Kapitalmarkt die Aussichten und die Pläne für 2025 mitgeben. Hm. Das heißt, die sind uns jetzt hier zur Aufnahme noch nicht bekannt, werden wir also zur Veröffentlichung des Podcasts tatsächlich aber schon wissen. Also da könnte sich natürlich auch nochmal ein bisschen was dran drehen und mal sehen, wie der Markt dann auch reagiert.
Das nächste Unternehmen, welches wir besprechen wollen zur Weihnachtszeit, sind natürlich Schneeflocken, ja, also Snowflakes. Und das war damals ein Pick von mir. Ich war doch überrascht in der Vorbereitung, dass ich das Thema mitgebracht habe.
Ja, ich auch.
Und da sieht man wieder raus aus seinem Zirkel, wo man sich wohlfühlt, rein in das kalte Wasser im Schnee. Und was ist passiert? Die Schneeflocken haben mich kalt erwischt. -9% hat die Aktie gemacht. Springen wir mal rein in unsere Präsentation. Und sie sind ein Fast Grower. Ich hätte gedacht, dass das Thema Daten noch viel mehr wird, aber es ist ein Fast Grower, die kauft man klassisch für Buy and Hold. Und hier war einfach tatsächlich so der Punkt, wahrscheinlich einfach zu früh gepickt.
Ja, das Jahr hat einfach angefangen. Es war halt ein Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden mussten. Und für den Zeitpunkt, die Story selber ist sogar aufgegangen. Und zwar jetzt im letzten Quartal, muss man sagen. Vorher die Skepsis ist zwar reingefallen, aber die Quartalszahlen haben ganz deutlich gezeigt, dass das ein Investment Case, wie gesagt, ich habe es mir gestern nochmal angehört, war ja wirklich mehr Datenströme, gerade das ganze Thema KI wird mehr und mehr und mehr. Und da auch die Verarbeitung, die Analyse, dass das Ganze passt. Und jetzt können sie ja mittlerweile auch, gehören sie ja schon durchaus zu den zweiten, dritten Gewinnern der KI-Geschichte. Und die letzten Zahlen haben gezeigt, dass es läuft. Also wäre die Zeitversetzung oder der Zeitpunkt ein anderer gewesen, wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Ich persönlich bin sogar im Plus mit, glaube ich, knapp 18%. Also
stark.
Ist halt immer eine Frage des Einstiegs, aber da wir ja immer am Anfang des Jahres die Folge machen, ist das natürlich auch mal ein Zeitpunktthema. Würde deine Investithese trotzdem von damals noch nach wie vor recht geben? Ich glaube, das wird kommen und man sieht es ja auch schon langsam, dass das eintritt.
Also ich glaube, wenn man überzeugt ist von dem ganzen Thema, ist ein Sparplan vielleicht auch. Die Aktie ist relativ volatil. Ich persönlich würde hier nicht investieren und ich glaube auch von den Werten, weil wir ja sagen, wir wollen reifere Qualitätswerte in unserem anderen Fonds haben, ist es auch aktuell nichts für unseren Fonds.
Ja, okay. Ist legitim. Ich bin selbst investiert. Warum sollte ich sowas anders für den Fonds auch sehen? Aber würde auch sagen, buy and hold, und ich glaube, hier wird man mit der Aktie groß, wenn man die Chancen hier einfach nutzt, auch mal wenn es ein bisschen volatil zugeht.
Schauen wir uns wieder was Süßes an, was ich uns mitbringen wollte. Und Marcel, du weißt damals, ich war in New York und ich habe uns damals die Bacon-Schokolade mitgebracht.
Ja, köstlich.
Und ich hatte vor 2 Wochen schon wieder diesen Moment, wo ich mich tierisch darüber aufgeregt habe zu sagen, oh Gott, jetzt hast du diese Aktie, in welche du selber investiert warst, wieder aus deinem Depot gefeuert und jetzt kommt die Übernahme. Was soll das? Ein Glück nicht, weil ich glaube, dann hätte ich mich richtig geärgert, weil wir haben beide ja 2 Wochen vorher die Hershey-Aktie verkauft und wir springen rein in die Präsentation. Wir sehen es wieder. Operative Kapitalrendite, Interest Coverage, Cash Conversion, Gewinnrendite, alles ist grün. Und diese Aktie ist auch, und ich habe auch nochmal mein Szenario nochmal wieder reflektiert, dass ich sage, oh Gott, jetzt bin ich ausgestiegen, obwohl der Kakaopreis am höchsten ist. Das ist ja eigentlich total bescheuert. Eigentlich muss man genau dann kaufen, wenn keiner diese Aktie will. Cool bleiben, die Dividende kassieren. Das Unternehmen kommt von einem so schönen Wachstum. Ja, die Jahre 21 bis 23 zwischen 7% und 16% gewachsen beim Umsatz. Jetzt ein kleiner Dämpfer. Nächstes Jahr gehen wir wieder auf die 3% Marke zu. Bei 4% könnte es wieder eine Neubewertung geben. Also ich denke, ja, wenn man jetzt einsteigt, man hat nur eine 3%ige Dividendenrendite. Nichtsdestotrotz ist es mehr als die historische. Und wenn man es über einen Sparplan macht, ich glaube, wenn das Wachstum hier anzieht, sie überraschen oder wenn die Preise runterkommen, und das ist ja das so ein bisschen, wir wissen nicht, wann diese Preise runterkommen, wie sie abgesichert sind über Termine etc. Aber wenn man hier Bock auf einen Turnaround hat mit einer Dividende, glaube ich, ist der Sparplan hier weiterhin der richtige Weg. Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht ärgere, dass ich hier eigentlich ausgestiegen bin, aber dafür habe ich die Hannover Rück gekauft, fühle mich super wohl, ich denke gar nicht mehr an die Aktie und Hannover Rück und Munich Re laufen ja im Moment sehr gut auch, ja. Also das lindert so ein bisschen den Schmerz.
Ja, genau, also man kann auch nicht alle im Depot haben und man sollte zumindest die man im Depot hat, einfach richtig fühlen und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das auch leicht nicht ganz beitragend, ne, zum Ganzen. Und ich bin bei dir, ich glaube, langfristig müssen wir uns vom Hershey wirklich gar keine Sorgen machen. Tolles Unternehmen, ich glaube, die werden auch wieder anziehen und dann kommt diese Überraschung, dann läuft die Aktie wieder. Der Zeitpunkt, die Frage ist, wann das eintritt. Wir haben am Anfang des Jahres gedacht, das kommt.
Ja.
Es kam dieses Jahr nicht. Ja, und dann braucht man natürlich eine gewisse Geduld und man sieht natürlich dann auch gleichzeitig, wenn man den Markt beobachtet, dass andere Ecken besser laufen und kriegt man natürlich dann auch eine gewisse strategische Problematik damit. Zuletzt fast schon der Kurs wie so ein bisschen wie ein Penny Stock, habe ich schon gesagt, weil es so einfach wahnsinnig ausgeschlagen ist durch Übernahme ja, ja. Übernahme nein, vielleicht doch, wie dem auch sei. Für mich persönlich ist es kein Kauf mehr, ich würde die Aktie tatsächlich nicht mehr kaufen, bin also auch nicht investiert, würde sie auch nicht mehr für unseren Fonds vorsehen, aber ich kann jeden verstehen ja. Da draußen, der sagt, Mensch, tolle Aktie, behalte ich buy and hold, gerade jetzt stocke ich hier weiter auf, der Sparplan läuft und die Position
aber ist groß. Wenn die Aktie wirklich so günstig ist, die Aktie ist ja auch nicht von der Marktkapitalisierung utopisch hoch,
ja.
Warum schlägt hier niemand zu?
Weil sie es nicht wollen,
ja. Also
nein, weil Hershey es nicht will.
Ach so.
Der Hershey Trust sagt es zum zweiten Mal, hat es auch wieder abgelehnt, dass Mondelez übernehmen darf oder überhaupt, weil der Hershey Trust ist so bestimmt bei Hershey selber und die lehnen eine Übernahme ab, sie wollen eigenständig bleiben und das ziehen sie eben durch und schaffen sie ja auch und deswegen kommt da keine Übernahme, weil sie es jedes Mal vom Tisch legen.
Jetzt kommen wir mal endlich zu was Schönem, zu was Grünen.
Ja.
Ein Wohnungskonzern, den hattest du mitgebracht.
Ganz genau. Und das, ich war selber ja schon viel eher investiert auch schon, muss man sagen. Bin sehr persönlich, glaube ich, bei 80%, momentan aber 70, 75, irgendwo dazwischen. Habe sie mitgebracht, weil natürlich die hohen Zinsen, wir wussten am Anfang des Jahres schon, naja, die Zinsen werden jetzt so irgendwann mal dieses Jahr sinken. Es wird eine Frage der Zeit sein. Deswegen natürlich die Wohnungsbau und ja überhaupt Vermieter, also alle, die in Mitleidenschaft gezogen wurden während der Zinsphase, die eben auch angestiegen ist, was viele auch in die Insolvenz getrieben hat, viele auch wirklich wirtschaftlich in Probleme gestellt hat, war für Vonovia nicht ganz so dramatisch. Klar, es tat auch weh, die Bewertungen sind runtergekommen, all das ist geschehen. Aber ihr Hauptgeschäft machen sie mit Vermietung. Das heißt, sie sind eigentlich relativ sicher, weil sie natürlich eine Vermietungsquote von über 98% haben. Mhm. Also insofern bleibt hier nicht viel leer, weil natürlich auch Ballungsgebiete, wir kennen die Problematiken in Deutschland ja auch. Und tatsächlich war ich dann davon überzeugt, dass sie davon profitieren werden. Und das haben sie ja letzten Endes auch, auch wenn das Jahr jetzt dadurch das noch ein bisschen abgeknickt ist am Ende des Jahres, weil Trump da natürlich auch wieder ein bisschen Feuer unter die Inflation bringen kann, ja. Ja, das natürlich hier auch ein bisschen bärig wirkt. Aber generell ist diese Geschichte aufgegangen zu einer normalen Marktrendite, jetzt aktuell 8% zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Für mich eine Buy-and-Hold-Aktie, gerade wenn man sie tief eingekauft hat. Ich persönlich werde sie wahrscheinlich auch halten. Ein Einkaufsstand oder Einkaufskurs waren 17 Euro und ein paar zerquetschte Cent. Also ich glaube 10 Cent waren es dann noch. Das ist natürlich dann eine eigene persönliche Dividendenrendite, die durchaus ein paar Jahren Freude machen wird. Und daher ich bin investiert, wird es auch für jeden nach wie vor immer noch als Investment-Idee mitgeben, weil diese Story ist noch nicht ausgespielt, nur weil jetzt das Jahr zu Ende ist. Die Zinsen werden weiter sinken, auch die EZB wird weiter sinken und also die Zinsen. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es da nur einen großen Platzhirsch wie Vonovia, der wird natürlich profitieren, dass viele auch ausgestiegen sind. Vielleicht haben sie auch Chancen, da und da noch irgendwas zu übernehmen, weil jetzt werden ja auch die Bewertungen wieder hochgeschraubt und damit auch die Kapitalisierung besser aufgestellt.
Gehe ich total mit. Also ich bin auch der Meinung, wer da schon immer rein wollte, kaufen, liegen lassen, cool bleiben, Dividende kassieren oder auch hier dann einen Sparplan. Ein weiteres Unternehmen, das du mitgebracht hast, ist welches?
Ja, Autodesk habe ich mitgebracht damals zur Begründung, weil die Investmentthese war, die Aktie war relativ tief, war am Trend entlang. Also was jetzt hier im Bild, für alle, die sehen, eine Trendlinie in Gelb war. Ja, insofern noch die Investmentthese dahinter, dass natürlich mehr und mehr auch mit den ganzen, ja, ich sag mal, Zukunftsthemen, KI und Co., dass auch Autodesk natürlich mehr Zuflüsse bekommt für die ganze Ausstellung von sämtlichen softwareseitigen Visualisierungen. Und da sind sie ja sehr breit aufgestellt in einer wahnsinnig großen Palette und dahingehend auch mitunter Marktführer, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass die Aktie sicherlich gut performen wird. Das ist zum Glück auch eingetreten. 34% ging es hoch. Es ist eine Buy-and-Hold-Aktie, die auch immer mal wieder zurückkommt. Aktuell, jetzt zum Stand würde ich sogar sagen, Vorsicht wieder vor einem Rücksetzer. Ich glaube, der kommt relativ sicher bei dem, weil sie halt tatsächlich relativ an der Grenze der 10% wachsen. Also sie rutschen auch immer mal so tickend runter für ein Quartal, dann geht es wieder ein Stück weit hoch. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass dann eben nicht die Neubewertung nach unten eintritt. Das kann durchaus mal passieren. Deswegen, ich bin selbst nicht investiert, war es mal zwischenzeitlich. Für einen Fonds generell kann man das natürlich gut hernehmen, weil Top-Zahlen, wie du uns gleich sicherlich
super
sagen wirst.
Qualitativ hochwertiges Unternehmen. 90% Bruttomarge, 21% Nettomarge, Kapitalrendite 21%. Keine Verschuldung, mega Cash-Conversion von 141%. Nur natürlich auf dem Niveau ist die Gewinnrendite mit 1,39% lachhaft. Ich bin der Meinung, aktuell ist es kein Kauf. Ich bin nicht investiert, aber für den Fonds, wenn die runterkommt, als wenn du die Chance hast, hier mal bei $200 so was zu Bottomfischen zu betreiben, auf jeden Fall auch da mit rein. Wie du schon sagst, man muss aufpassen, wenn das Wachstum wieder weniger wird, kommt die Aktie auch wieder runter. Vielleicht auch hier so ein bisschen antizyklischen Sparplan starten. Ich persönlich bin ja beim Wettbewerber investiert, bei Nemetschek, und freue mich auch hier, eine Position zu haben.
Kurzer Punkt hier noch, die Aktie findet ja immer wieder mal auf die Trendlinie zurück. Das haben wir auch im Sommer gesehen, als die Aktie tatsächlich aufgrund eben einer recht schwachen Performance in einem Quartal zurückgelaufen ist. Dort hat sie sich lang gehangelt und war dann wieder eine Chance. Ne? Also vielleicht auch warten, bis sie wieder auf diese Trendlinie fällt oder zumindest in die Nähe kommt, je nachdem, wie die Zahlen dann eben ausfallen.
Eine weitere Aktie, die du uns mitgebracht hast, die 42% Rendite erzielt hat, ist die Aktie von TaskUs. Was machen sie denn?
Ja, Auslöser war, also sind ja Marketing-Tool für sämtliche Branchen und sind da auch tatsächlich sehr erfolgreich mit dem, was sie machen, weil sie eben auch, ja, ich sag mal, fundamental so langsam umgeswitcht haben von einem sehr verlustreichen Geschäft hoch zu einem, ich sag mal, profitablen Geschäft. Und das hatte auch Auftrieb gegeben Anfang des Jahres oder noch eigentlich Ende letzten Jahres, 2023, ist die Aktie ja schon aus ihrem Abwärtstrend ausgebrochen, hat sich dann relativ stark stabilisiert. Und deswegen hatte ich sie damals auch mitgebracht für unseren Future Starts Now, weil ich davon ausgegangen bin, dann ist die Seitwärtsphase dann auch sich etabliert hat, kommt dann so langsam der Aufwärtstrend, weil die Zahlen, die Kennzahlen waren gut. Die hatten ein gutes KGV für einen Wachstumswert, der wirklich auch gute Wachstumszahlen hatte. Ja, genau, das ging dann natürlich ziemlich wild hin und her, weil man hat auch mal die Tiefs nochmal getroffen bei etwa 11 oder fast $10.50. Und dann ging es aber plötzlich wieder hoch Richtung 16. Also ist eine fast schon Glückssache, dass es jetzt gerade Ende des Jahres nochmal richtig gut lief und die Aktie innerhalb der letzten Wochen nochmal richtig aufgeholt hat. Und deswegen die 42% am Ende. Ich würde sie selber persönlich nicht kaufen, fand sie als Trade eben interessant und wie gesagt, die Unterbewertung ist aufgegangen und dementsprechend freuen wir uns hier, dass wir da ein paar Prozente mitnehmen konnten. Klar, vielleicht schon mal vorweg, die fundamentalen Daten sind wahrscheinlich nichts für unseren Fonds, weil natürlich die Qualitätsgeschichten hier noch nicht, das Unternehmen ist einfach noch nicht in dieser Phase. Ne? Das ist noch im Aufbau, noch sehr viel Marktgewinnungsmöglichkeiten und da wird es natürlich auch noch einiges an Geld kosten, da den Markt zu erobern, auch weltweit.
Das Wachstum soll ein bisschen anziehen von 7 jetzt auf 9,73 bis 7,8, respektive 10%. Es könnte sein, dass hier vielleicht schon auch eingepreist ist, dass sie doch eher ein Fast Grower werden. Ich persönlich sehe die Aktie als kein Kauf. Ich finde, sie ist auch zu teuer bewertet vom KGV her aktuell.
Ja.
Und auch in dieser Danger Zone, 9 bis 10 mal 11% Wachstum. Ja. Nee, dafür kenne ich mich zu wenig aus.
Nichts für schwache Nerven.
Nein. Bill Eggman, mein großes Vorbild. Also ich würde auch jederzeit für ihn anfangen.
Hast du ein Poster von ihm? Soll ich dir eins schenken?
Nee, ich lehne das immer ab, bevor du kommst. ich bin selber investiert, nachdem er auch dort reingegangen ist, nämlich bei der Aktie von Alphabet. Und er sagt, dieses Thema Alphabet, das können die Menschen sich gar nicht vorstellen. Sie sind viel mehr als Google und viel mehr als eine Cloud. Und das sehen wir jetzt so langsam. Ja, das Thema Waymo kommt, dann hier Quantencomputer und all die Sachen. Und dann kam natürlich auch noch die Nachricht, die Dividende kommt. Und das lockt natürlich noch wieder ganz andere Investoren an. Und sie waren auf einem Niveau von der Bewertung her 2023, wo sie ein Average Grower waren, wo man sie nach KGV bewerten konnte. Und jetzt auf einmal zog dieses Wachstum wieder an. Ja, über 10%. Wir sind ein Fast Grower geworden. Und dann ist die Aktie natürlich auch richtig losgelaufen. Ich kann aber nur davor warnen, muss ich ehrlich sagen, jetzt hier stumpf direkt reinzuspringen, weil wir sind auch wieder in diesem 10, 11, 12% Bereich. Wenn hier mal irgendwas passiert und das Wachstum wird wieder weniger, dann wird die Aktie wieder eine andere Bewertung einnehmen. Nichtsdestotrotz, ich bin super überzeugt, die fundamentalen Kennzahlen sind wunderbar. Ich bin investiert. Ich denke, wenn man jetzt einsteigen möchte, ist der Sparplan vielleicht der richtige Weg. Aber für unseren Fonds ist es auch etwas. Was meinst du?
Ja, ich bin sehr lange schon investiert. Ich habe noch gestern noch mal ins Depot geschaut, 260% winken da. Das ist schon schön, dabei zu sein, auch in der langen Zeit. Und natürlich gibt es immer mal diese Nachrichtenrücksetzer wie Zerschlagung und so weiter. Aber bis sowas eintritt und ob das am Ende so negativ ist, das muss man sich auch erstmal fernhalten, so in solchen Nachrichten. Ne? Das kann auch schnell mal vorbei sein. Für mich eine Buy-and-Hold-Aktie,
ja.
Wirklich mit sehr viel Zukunftsgeschäft, mit vielen Möglichkeiten. Und ich glaube, das monetarisiert sich so langsam auch erst wieder.
Richtig.
Und das Werbegeschäft kam auch zurück dieses Jahr, was natürlich auch wieder dazu führte, dass das Wachstum eben von 9 auf ein zweistelliges Wachstum hochging, was natürlich auch irgendwo vielleicht auch zu erwarten war, ne, was auch möglich war. Und da sieht man auch wieder so im Chart eine Trendlinie, die man hier ziehen kann, und da kommt die Aktie immer mal zurück, fällt da drauf. Und ich weiß noch, in unserer WhatsApp-Gruppe, um da mal kurz den Bogen zu schlagen, war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Mensch, hier, die Aktie fällt gerade wieder auf die Trendlinie. Wer also schon immer mal einsteigen wollte, kann die Chance nutzen. Das ist jetzt schon wieder 35% Kursgewinn her. Also hätte sich auch gelohnt, muss man sagen. Für mich Alphabet einfach eine Rentenaktie.
Wunderbar.
Genau.
Kommen wir zum Champ. Der Champ. Der Champs.
Ja, also Alphabet hat 45% in unserem Fonds gemacht.
Ja.
Das vielleicht noch kurz erwähnt. Und der Champ, der Champs.
Der gebührt dir, du darfst ihn vorstellen, weil du ihn gepickt hast.
Ja, Cloudflare. Tatsächlich Cloudflare, 49% hat die Aktie gemacht seit Anfang des Jahres oder seit Aufnahme der Folge The Future Starts Now. Und da muss man schon sagen, ja, haben wir Glück gehabt. Guter Punkt. Die Investmentthese war auch hier natürlich mehr Daten, so ein bisschen wie du es auch bei Snowflake schon gesagt hattest damals.
Ja, die Daten müssen transportiert werden.
Die müssen von A nach B kommen und das auch sicher. Und das eben nicht nur Daten, sondern eben auch, ich sag mal, Zahlungsströme einloggen und so weiter und so fort, dass das alles ordentlich funktioniert. Das passiert halt alles auch am Ende mit Daten. Ist Cloudflare natürlich verantwortlich, nicht nur für die Sicherheit auf der einen Seite, sondern auch auf die Geschwindigkeit, dass das schnell ankommt, auch sicher ankommt. Und da muss ich sagen, war das für mich ein Pick, weil die Aktie auch sehr länger in der Seitwärtsphase war, 2023, und dann noch nicht so richtig vom Markt abheben konnte, wo schon so eine CrowdStrike zum Beispiel schon anfing zu steigen. Und daher war das eine Möglichkeit mitzugehen. Ich bin selbst investiert, ziehe auch hier wirklich Buy and Hold durch jetzt. Der Fonds ist, denke ich, hier auch ganz gut geeignet, wenn die Zahlen dann so nach und nach wieder noch besser werden, weil natürlich Wachstumswert, ne, wird auch viel investiert in Wachstum, und deswegen vielleicht nicht perfekt für den Fonds, aber generell, wenn die mal runterkommt, eine gute Chance.
Also das Umsatzwachstum fängt jetzt langsam an weniger zu werden, weil wir natürlich auch auf höheren Niveaus sind, aber das kann auch noch ein paar Jahre dauern. Ich bin gespannt, wann sie sind, glaube ich, schon Cashflow-positiv, wann so dieser Weg zur Profitabilität bestritten wird. Aber ich glaube, Cloudflare ist gekommen, um zu bleiben, und dass Cloudflare in 10 Jahren höher stehen als heute, ist, glaube ich, so sicher wie das Arm in der Kirche.
Ja, ich würde noch mal auf die Folge Future Starts noch mit Kering eingehen. Aber,
Nächstes Jahr kann ich es ja nicht picken. Aber ich glaube, man kann hier einen Sparplan nehmen. Ich bin hier nicht investiert. Das ist hier falsch auf der Folie. Und Marcel, ich fand...
Ah, du warst mal.
Immerhin. War mal investiert, genau. Habe auch hier ordentlich Rendite mitgenommen.
Ja.
Die 10 Aktien... Wir machen es jetzt nochmal auf, also für alle, die es nochmal sehen wollen, wie sich alles so entwickelt hat, von A bis V, also von Alphabet bis Vonovia. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal so ein bisschen die Kurve kriegen. 10% ist natürlich unter unserem Anspruch. Deswegen kommt bitte heute zur Weihnachtsfeier. Wir brauchen frisches Futter, frische Folgen, frische Ideen.
Ja, wenn man die Durchschnittsperformance von letzten Jahr und diesem Jahr, wird es wieder besser aus, Philipp.
Ja, das stimmt. Ja, man muss ja immer die Statistiken nehmen, die man auch so selber
die man mag.
Auch gefälscht hat, ne, sagt man. Du hast es vorhin gesagt, wir machen die Bücher zu. Und deswegen kommen wir jetzt auch mal zu unseren Depots und wir wollen mit den positiven Dingen das Jahr beenden. Marcel, wie waren denn deine Top 3 in diesem Jahr?
Ja, ich hatte tatsächlich beim Heraussuchen der Tops gemerkt, so Mensch, hier Alphabet 42%, CrowdStrike 51% und so weiter und so fort. Aber das waren halt nicht die Highlights. Ich hätte gedacht, da gehören schon vielleicht auch Arista Networks mit 92%, müsste in den Top 3 auftauchen. Aber nein, ganz im Gegenteil, auf Platz 3 Upstart 108%. Die haben sich halt von dem ganz starken Tief extrem erholt. Hätte ich nicht gedacht, dass die so erwacht. Die nächste Aktie ist Nvidia. Die hat natürlich das Depot dieses Jahr auch extrem groß gemacht, also in Relation. Ich weiß nicht, auf 50 auf 110 Wahnsinn. Euro. Nee, also 165% Wachstum ist natürlich für eine Aktie in einem Jahr auch ziemlich heavy. Und überraschenderweise auf Platz 1 C-Limited, die haben sich von ihren Tiefs in diesem Jahr
stark,
um 184% erhöht. Wer da unten nachgekauft hätte, hätte sich bestimmt schon gefreut. Also für die, die es gemacht haben, Chapeau, ich habe es nicht gemacht. Aber die Entwicklung ist natürlich toll.
Hat man
toll.
Auch gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Hatte man nicht, aber die kam auch wirklich aus einer Bewertung, die wirklich von sehr... Also man hätte denken können, das Ding wird gleich bald zusammenkrachen. Ne? Aber Wahnsinn. Tatsächlich gute Entwicklung und wenn das nächstes Jahr nur einer schafft, über 100%, wäre das schon wirklich auch erwünschenswert.
Bei mir war es CrowdStrike auf Platz 3 mit 73%, Constellation Energy, natürlich Atomkraft, auch der Deal mit Microsoft 86% und Broadcom, unfassbarer Schlusssprint, 101%.
Ja. Da wollte Constellation Energy schon, hat schon das Ziel gesehen, läuft das schon in der
Stirn und hat durch. Dann sich nochmal die Schuhe gebunden.
Und plötzlich kam Broadcom und hat den Speedy Gonzales gemacht. Ne, das ist schon wirklich erschreckend.
Leider ist da, wo Licht ist, natürlich auch immer ein Schatten. Und ich würde es kurz machen. Hasi, also Alexandria Real Estate, minus 12%. Das ist natürlich auch wieder dieses ganze Pharma-Thema in den USA. Aber ich glaube, hier haben wir eine Chance. Hasi, auch natürlich. Drill Baby Drill ist nicht so geil, wie die Sonne scheint. Also Hasi minus 14% und Canadian Pacific Kansas City minus 15%. Aber ich glaube hier, Marcel, wenn es heißt wieder America First, Great Again, könnte es ein Pick für unseren Fonds auch werden für nächstes Jahr von mir. Ich glaube ganz stark an diese Eisenbahn.
Ja.
Wie ist es denn bei dir?
Bei mir waren es auch die grünen Aktien, wie bei dir Hasi schon. Amaresco minus 22%. Natürlich auch kein Profiteur von zumindest der Überschrift Trump, am Ende des Tages Enphase Energy, 45% minus ist natürlich gleicher Effekt, aus gleichen Gründen, aber Enphase Energy hat über 1000% gemacht in der Zeit, in der Amtszeit von Trump. Ja, also so schlimm kann es vielleicht auch gar nicht sein. Vielleicht wird er auch wieder ein bisschen übertrieben. Ja, und Digital Turbine hat es natürlich geschafft, der will sich völlig zu pulverisieren in meinem Depot mit minus 77%. Da war es vorher schon schlecht und jetzt sind sie ja insgesamt bei minus 96, wie jeden Monat eben hier auch berichte. Das ändert sich dann auch wahrscheinlich nicht mehr. Die Depotleiche liegt dann nun mal rum, ist halb so wild, war jetzt auch kein großer Anteil im Depot.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie haben sich unsere Depots im Jahr 2024 im Allgemeinen entwickelt? Und wie haben wir uns im Vergleich zum großen Index geschlagen? Ich würde mal anfangen mit unserem Fonds, unserem Wikifolio, 23,49%. Also das muss nächstes Jahr auch besser werden, auf dem 6. Platz. Dann geht es weiter auf Platz Nummer 5 mit dem MSCI World mit 26,97%. Und ich kann es immer nur wieder sagen, was ist das für ein geiles Investmentvehikel für Leute, die keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, mit Aktien, wo kriegst du einfach so eine Rendite? Ja,
und absolut, ja.
Schaut auch euch eure eigenen Depots an. Wie oft schafft man das, diesen Fonds oder diesen ETF so out zu performen, dass es sich wirklich lohnt, die Mehrarbeit? Aber 27%.
Ja, Hut ab, na klar. Und letztes Jahr war ja auch schon gut. Ne?
Und
letztes Jahr war auch gut. Top.
Dann haben wir den Nasdaq 100 auf Platz Nummer 4 mit 31,02%. Also auch hier wieder Tech läuft wieder los. Der S&P 500 auch getrieben natürlich von Donald Trump. Ja, Trump Stocks 31,65% auf Platz Nummer 3. Und soll ich mich jetzt selber auszeichnen mit Silber oder möchtest du das machen?
Mit 34% knapp den alle Märkte geschlagen, die wir hier mit dabei hatten. Also auch gut ab. Wahrscheinlich auch mit dank Broadcom und Constellation Energy das Ding natürlich auch schnell mit anheben. Ne? Neben den anderen guten Werten natürlich.
Und das aber muss man auch dazu sagen, ich habe ja vermehrt dieses Jahr in REITs investiert. Ja,
also, die ging auch gut. Ja? Gerade auch so bis Mitte oder Dreiviertel des Jahres lief es ja richtig gut bei REITs und das zieht natürlich auch an.
Ja.
34% fast. Also 33,9% um genau zu sein. Also Glückwunsch. Nicht nur, dass du ein bisschen geschlagen hast hier in dem Falle, sogar 2% mehr, das ist fast 3, ist schon top, sondern hast im Prinzip da auch...
meine Benchmark ist ja der World.
Genau, und den hast du ja sogar deutlich über.
Oder nee, dieses Jahr ist unser Fonds. Und natürlich, meine Damen und Herren, auf Platz Nummer 1 mit einer unfassbaren Rendite von 33%.
53, danke.
53, Entschuldigung. Ich bin so voller Tränen der Freude für dich, dass ich nicht sehen kann. Marcel mit 53%, also Chapeau. Ja, Chapeau. Und deswegen lohnt es sich auch, in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen für einen Kaffee im Monat, weil Marcel da auch immer sehr interessante Sachen präsentiert, wo er auch mal einsteigt und wieder aussteigt etc. Also wer eine Chance haben möchte... Im Fahrwasser.
Übertreib nicht, ist mir sehr unangenehm.
Ja, okay. Ja. Also, kommt rein, kostet weniger als einen Kaffee und ist auch gesünder für euch wahrscheinlich. Schreibt uns super gerne einmal, wie ist euer Depot gelaufen? Wie seht ihr unsere Investments etc. pp. Jetzt muss man natürlich nochmal sagen, so eine Art kleine Selbstreflexion, Marcel.
Ja.
Also gehen wir mal in uns, was hätten wir besser machen können? Warum hast du nur 53% Rendite erzielt?
Ja, also was ich doch wieder gelernt habe, ist, the trend is your friend. Und das hilft vor allem für Aufwärtstrends. Denn die Performer, die das Depot groß gemacht haben, waren die, die ja am Anfang des Jahres, wo alle auch schon sagten, die sind ja teuer. Nvidia, Alphabet, wir haben mit App, also Nvidia hatte ich eh schon als große Position, wir haben gesehen, 160% in einem Jahr, das macht natürlich ein Depot nochmal größer und zieht natürlich enorm. Alphabet, Apple, Amazon, die ganzen großen Techies, wo ich investiert bin, die sind auf neue Höchststände geklettert, ziehen das Depot ebenfalls von ganz oben nochmal höher, weil sie einfach gewichtig sind im Depot. Und da sieht man auch, dass vor allem so, ja, ich sag mal, auch die zweite Reihe plötzlich so richtig mitzieht. ServiceNow hat fast 100% gemacht. Arista Networks fast 100% gemacht. Also alles so diese Performer, die auch so ein bisschen Salesforce sehr gut entwickelt. Ne? Und da noch viele weitere, die ich da jetzt aufzählen könnte, die sich gut entwickelt haben. Und ich habe ja am Anfang des Jahres auch so ein bisschen von diesen, ich sag mal, die Depot-Schäden beseitigt, habe dafür auch mal hier und da Gewinne mitgenommen und habe dann auch Qualitätswerte reingelegt, wo ich in der Johnson & Johnson, in United Health, die jetzt noch nicht gezündet haben, davon abgesehen, aber um das Depot weiter anzuziehen, auch natürlich die Dividende noch mal ein bisschen zu erweitern pro Jahr in der Einnahme und da sehe ich auch, dass so ein Turnaround durchaus mal länger dauern kann. Also auch eine Pfizer zum Beispiel, wo ich am Anfang oder im Laufe des Jahres auch immer mal aufgestockt habe, dort ist ja charttechnisch nicht oder auch kursgewinntechnisch nichts passiert. Also man braucht mehr Geduld bei Turnarounds, das kann auch einfach länger dauern, wenn man auch die These natürlich weiterhin unterstützt. Ja. Und die High Performer ziehen eben hier das Depot und das habe ich ziemlich deutlich gemerkt, was auch am Ende die Ursache ist für 53%. Wäre jetzt nicht passiert, wenn Nvidia vielleicht nicht so eskaliert wäre, wenn Apple nicht neue Hochs und so erreicht hätte. Aber genau das ist es, was man vielleicht hier jetzt für mich zumindest sehen muss und dass ich weniger spekulativ agieren möchte. Ist so das, also habe jetzt keine, also wo ich früher zu 2021 vielleicht nochmal kurz da die Brücke gebaut, wo man dann doch mal hier und da Geschäftsmodelle investiert hat, wo man sagt, naja gut, These ist da, passt, aber die sind halt fundamental entweder zu teuer schon gewesen oder einfach zu sehr in diesem Niedrigzinsumfeld gelaufen und befeuert worden, was einfach dann gar nicht mehr in, ich sag mal, in einem normalen Gelände wirtschaftlichen Umfeld nicht mehr trägt. Und da muss man eben auch sagen, dass diese Fehler vermeide ich und vielleicht hilft das dann nächstes Jahr wieder eine gute Performance zu erzielen. Mhm. Wenn es nur die Hälfte von 50 wären, wäre das natürlich auch schon wunderbar.
Definitiv.
Bei dir?
Also bei mir ist weiterhin Qualität vor Quantität. Dividenden sollen wachsen, also Dividendenwachstums Unternehmen gefallen mir richtig gut und du weißt es ja, aber ich will einfache Geschäftsmodelle.
Greifbare.
Ich will greifbar, ich will mich nicht wirklich daran erinnern, was ich im Depot habe, aber es muss gut sein. Ich will auch nicht jede Zutat von einem schönen Eintopf kennen.
Ja, es ist aber so, dass du schon sagst, immer wenn du daran erinnert wirst, die habe ich ja im Depot, dass du dann wieder die Begeisterung findest wie am ersten Tag.
I feel it,
genau so ist es bei dir, glaube ich.
Zu viele Freundinnen.
Sehr schön.
Wie wird 2025? Was sagst du? Hier und jetzt. Ich glaube persönlich, wir werden einen Rücksetzer erleben an den Märkten.
Okay.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist ja Wahnsinn, ja. Also 7-9% ist der historische Mittelwert. Und irgendwann muss auch das mal wieder passieren, dass wir wieder uns in die Richtung bewegen. Das heißt nicht, dass ich nicht weiter investieren werde, weil es gibt ja immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Aber trotzdem, aber das habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon gesagt.
Ja, also die Stände, was wir tippen für das Ende des Jahres, das werden wir sowieso Anfang nächsten Jahres wieder bekannt geben, was wir so schätzen, wie das 25er Jahr wird. Meine Idee dahinter, was 2025 verbirgt, ich glaube, wir sehen wieder einen Bullenmarkt, der vielleicht nicht ganz so aus den Tiefs kommt, deswegen nicht ganz so prozentual hoch sein wird, aber ich glaube schon, dass die Indizes weiter laufen werden, weil, ich sag mal, wir haben auch schon in der Vergangenheit sehr längerfristige Aufwärtstrends, einfach ganz normal laufende Aufwärtstrends gesehen, wo jetzt keine großen Pandemien dazu kamen, kein neuer Krieg, ne? Also da respektive könnte es vielleicht auch genau in die andere Richtung gehen, dass da sogar weniger davon wieder herrscht, das wäre ja ganz nett. Und tatsächlich glaube ich, dass wir einen weiteren schönen Aufwärtstrend sehen werden und der uns hier weiterhin gute, positive Performances erzielen wird.
Wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten. Kommt heute Abend gerne am Freitag, wie gesagt, zu unserer Weihnachtsfeier. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die nächsten zwei Wochen lösen wir unsere Spekulationen auf. Ich bin im Urlaub und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder, Marcel, mit The Future Starts Now. Kommt zur Weihnachtsfeier, ich brauche Investmentideen. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir auch 2025 versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies, Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.